Ja, ich bin froh, mit euch einmal das Wort Gottes teilen zu können. Ist schon toll. Wenn man etwas älter geworden ist, dann hat man viel, viel, viel mit Gott erlebt. Wenn man so lange mit ihm geht, wie wir das, meine Frau und ich, bereits getan haben. Und die Gemeindeleitung hat mich aufgefordert, sage ich mal, in Liebe, über Glauben zu sprechen heute, über Glauben. Und was dazugehört und was parallel dazu immer auch läuft und was wir vielleicht manchmal gar nicht wahrhaben wollen, ist ganz einfach, dass auch der Zweifel da ist. Auch darüber möchte ich sprechen, über den Zweifel und wie man ihn besiegen kann. Aber ich möchte nicht über den Glauben sprechen, der uns rettet, weil Hans Jörg hat in der letzten Woche hat er so hervorragend über den verlorenen Sohn gepredigt und da ging es um die Errettung. Aber ich möchte heute einen anderen Aspekt aufrufen, nämlich den des Glaubens im Alltag. Leben im Glauben, das ist mein Thema heute. Das Praktische, das, was uns ausmacht. Und dazu holen wir mal das erste Bild auf den Bildschirm, hier auf den Schirm. Ja. Im Jahr 1859 überquerte Charles Blondin, das war sein Künstlername, als erster Mensch auf einem Hochseil 50 Meter über den Niagarafällen dieselbigen. 50 Meter hoch auf einem Drahtseil über die Niagarafälle. Der Weg war ungefähr 340 Meter lang, also so lang war das Seil auch. Dann kam er auf dem gleichen Weg wieder zurück. Beim nächsten Mal, oder bei einem der nächsten Male, er hat das öfter gemacht, viele Zuschauer haben sich mittlerweile angesammelt und beim nächsten Mal hat er einfach mal einen Stuhl mitgenommen und eine Bratpfanne und hat irgendwie auf dem Drahtseil, hat er dann die Sachen alle ausgepackt, hat sich ein Ei gebraten auf einem Stuhl, auf einem einen Bein, das ist balanciert und hat dann sich ein Ei gebraten. Und dann bei einem der nächsten Male ist er wieder gekommen und hat gesagt, so, heute nehmen wir mal eine Schubkarre. Und dann hat er die voll Steine gemacht. Und dann ist er samt Schubkarre über das Seil gelaufen und wieder zurück. Und dann, als die Leute das gesehen haben, viele, viele Zuschauer waren ja da, hat er gefragt, wer glaubt, dass ich einen Menschen in die Schubkarre setzen kann und den dann über das Seil auf die andere Seite und wieder zurückfahren kann? Alle haben gerufen, na klar, wir glauben, dass du das kannst. Und dann hat er gesagt, ja, liebe Leute, und jetzt überlegt einmal, wer von euch möchte in die Schubkarre einsteigen? Hat sich keiner gemeldet. Also hat er einfach bestimmt, sein Manager, du steigst jetzt in die Karre ein und ich fahre jetzt rüber. Eingestiegen, losgelaufen, kurze Zeit später reißt eins der Halteseile. Das ganze Seil schwankt. Und die Leute am Rand haben gedacht, oh, jetzt muss er die Schubkarre loslassen, um sein eigenes Leben wenigstens zu retten. Aber das, was der Manager dann erzählt hat, war ganz einfach, dieser Blondin, der hat ihn angeschrien, hat gesagt, komm raus aus der Schubkarre. Und irgendwie hat er den Typen da rausgekriegt, hat ihn auf den Puckel genommen und dann über das Seil getragen. Ja, hättest du so viel Vertrauen gehabt, in die Schubkarre zu steigen? Jemand da? Wahrscheinlich nicht, ich auch nicht. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Weil es in dieser Geschichte auch um Glauben und Vertrauen geht. Ich lese ja so gerne Geschichten von großartigen Glaubensartisten, die etwas in dieser Welt bewegen, die wirklich auch, ja, die etwas für Jesus bewirken und die gute Dinge vollbringen. Und sie stoßen großartige Projekte an und ich sitze da, lese diese Dinge, bin begeistert, denke mir, was für Typen das sind, die das können, die das machen, die sich so investieren. Und ich bin auch fasziniert, wenn ich so auf Seminaren und Konferenzen höre, was gute Menschen, also wirklich gläubige Menschen dann anstoßen im Reich Gottes. Und dann denke ich mir manchmal, jo, ganz tolle Leute. Ich finde das großartig. Aber so selbst auf das Seil zu gehen, da wird es schon etwas schwieriger. Das mache ich nicht allzu oft. Vielleicht findet ihr das ja auch gut, wenn man anderen zujubeln kann. Ne? Man kann ihnen zujubeln, die machen das alle so toll. Großartig. Brüder und Schwestern, geht ihr mal voraus, ich folge euch. Ihr kennt den Spruch. Ja. Und es wird dann fleißig applaudiert für Leute, die sich investieren, die die Dinge tun in der Gemeinde oder woanders. Wir sind begeistert davon. Aber dich selber bringt das keinen Schritt weiter. Als ich noch verantwortlicher Pastor in einer Gemeinde war, da kamen auch immer wieder Leute zu mir. Und die haben gesagt, ich möchte dieses oder jenes Projekt anstoßen. Und dann habe ich gesagt, wenn es denn gepasst hat und ich wusste, dass es etwas Gutes war, jo, sei mutig, sei stark, geh voran, du wirst das schaffen, du machst das. Aber dann hieß es, ja, aber wir brauchen dich dabei. Und dann? Dann musste ich gucken, wie passt das noch mit meiner Zeit? Dann wurde es schwierig. Wenn ich immer mitarbeiten, bei allem mitarbeiten sollte, da hatte ich eine riesige Herausforderung. Und die anderen, zu den anderen habe ich dann gesagt, ja, mach das mal, du schaffst das schon. Aber ist das nicht die Haltung, die wir oft auch in unserer Gemeinde und bei uns selber sehen? Wir lieben es, zuzuschauen, wenn andere arbeiten. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, der Kluge lebt vom Dummen und der Dumme von seiner Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr den Sprichwort schon mal gehört habt. Das mag leicht auch menschenverachtend sein, ist es vielleicht auch, aber es stellt manchmal so die Dinge in der Realität dar. Und Glauben und Vertrauen brauche ich nicht, wenn ich zu Hause auf der Couch sitze. Da brauche ich nur ganz wenig Glauben und Vertrauen. Aber Gott lädt uns ein im neuen Jahr, und ich schaue schon voraus, im neuen Jahr wirklich einzusteigen, in seine Schubkarre Platz zu nehmen. Nicht nur einfach in der zweiten Reihe zu stehen, sondern mitzuhelfen, mitzuarbeiten. Über Vertrauen und über Glaubenspower zu reden, wenn wir sowieso alle Sicherheiten auf unserer Seite haben, da brauchen wir nicht viel Glauben. Das ist Geschwätz. Ein Beispiel, wenn in der Gemeinde zum Beispiel gesammelt wird für ein Projekt oder Missionar, wie auch immer, du hast 100.000 Euro auf dem Konto und spendest 100 Euro. Da über einen Glaubensakt zu reden, ist schon ziemlich vermessen, oder? Aber wenn du nichts auf dem Konto hast und für den nächsten Monat 1.000 Euro zusagst als Spende, da fängt Glauben an. Da fängt die Herausforderung an. Ein Beispiel aus meinem Leben. Vor vielen Jahren, es ist 25, 30 Jahre her, und ich betone das extra, dass es so lange her ist. Da hatte ich noch ein Geschäft, da war ich noch Geschäftsmann, und die Geschäfte liefen total schlecht. Die Firma stand kurz vor dem Konkurs. Aus verschiedenen Gründen. Und dann ging auch noch mein Auto kaputt. Und dann bin ich überall rumgefahren, habe geguckt, habe mein Auto geliehen und bin überall rumgefahren, geschaut, wo gibt es noch ein altes Ding, was ich dann vielleicht noch ein paar Monate fahren kann, bis wieder die Geschäfte gut laufen. Ich habe nichts gefunden, nirgendwo. Natürlich war ich nicht in den Premium-Geschäften. Aber als dann die normalen Geschäfte ausgingen, die normalen Autoverkäufer, da bin ich doch in einen Premium-Laden gegangen. Und wollte da mal nachfragen. Ich stand im Schauraum, wartete auf den Verkäufer. Und während ich da stand, sprach Gott. Und dann sagte er, dieses Auto da, kauf. Ich sage, jo, 7er BMW, 8 Zylinder, klar. Logisch, kann man ja eben so machen, ne? Gerade wenn man kein Geld hat. Dann sagte Gott, kauf das Auto. Ich werde dich segnen. Ich nach Hause zu meiner Frau. Ich sage, Gott hat gesagt, ich soll das Ding da kaufen. Ich sage, wovon? Hat sie gesagt. Sie ist weise. Sie gesagt, wenn du weißt, dass Gott das gesagt hat, dann mach das. Und ich habe es gemacht. Premium-Fahrzeug mit allem drum und dran. Alles, was man sich wünschen konnte damals, war in dem Ding drin. Wirklich ein Fahrzeug der gehobensten Klasse. Habe ich gekauft. Wir wissen bis heute nicht, wie das bezahlt wurde. Aber eins habe ich gelernt. Von diesem Tag an, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, bis heute, haben wir nicht einen Tag gehabt, an dem wir finanzielle Probleme hatten. Glaube zahlt sich aus. Versteht ihr, worüber wir reden? Es heißt, Glaube heißt dann zu handeln, wenn die Ressourcen nicht ausreichend sind, wenn das nichts mehr hergibt, wenn deine eigenen Möglichkeiten auch wirklich begrenzt sind. Da beginnt der Glaube. Und Glaube in Verbindung von Dingen zu reden, wo du sowieso Überfluss hast, da brauchst du keinen Glauben. Glaube setzt da ein, wo ich sage, gut Gott, ich werde in die Karre einsteigen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich mit dem ganzen Ding abstürzen kann. Da setzt Glaube ein, das ist doch unsere Herausforderung. Und ich glaube ganz einfach, dass Gott im Jahr 2026 einige von uns in solche Situationen bringen wird. Wenn dann die Karre mitten auf dem Seil anfängt zu schwanken und ein Sicherungsseil reißt, und dann gibt es nur eine Möglichkeit, sich festzuhalten an dem, der die Karre schiebt, nämlich an Gott. Mehr Sicherheiten gibt es nicht. Kennst du solche Situationen? Hast 100 Euro in der Tasche, 1000 Euro Rechnung warten auf dich und dann sagt Gott zu dir, da ist doch ein Missionar, der braucht unbedingt 100 Euro, deine letzten gibst du ihm. Da fängt Glauben an. Und der Herr sagt, ich bin deine Sicherheit. Das sind Situationen, wo Gott sagt, vertraust du mir, da setzt Glaube an. Und ich habe immer so einen Spruch, der mich begleitet. Glaube ich an Gott oder glaube ich Gott? Seht ihr den Unterschied? Ich glaube an Gott oder ich glaube Gott? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wenn du dann da an solch einer Situation angekommen bist, herzlichen Glückwunsch, du lernst Gott wirklich kennen. In unseren Heilungsseminaren bringe ich immer folgendes Beispiel, ein theoretisches Beispiel. Da kommt ein Mensch, ein Mann, sagen wir mal, in einem Rollstuhl in die Gemeinde hineingefahren. So, und dann frage ich, ist alles theoretisch, dann frage ich, Wer glaubt, dass Gott diesen Menschen heilen kann? Glaubt das jemand, dass wenn jetzt jemand reinkommt, dass Gott ihn heilen kann? Och, da sind ja ein paar, sind jedenfalls da. Gut. Dann kommt die nächste Frage. Wenn wir jetzt für ihn beten, glaubst du, dass Gott ihn heilen wird, dass er aufstehen wird? Da wird es schon etwas schwieriger. Glaubt das jemand? Ja, so, ja, wird schon weniger, ne? Und die dritte Sache, die ich dann bemerke, ist, wenn du das wirklich glaubst, dann kommst du nach vorne und betest für diesen Menschen. Ja. Wenig, ne? Da können schon mal Zweifel aufkommen. Funktioniert das auch bei mir? Wenn nichts passiert, was dann? Wie stehe ich dann da? Mein Glauben an Gott und in Gott merke ich da und kann ich da einschätzen, wo ich wirklich seine Zusagen in seinem Wort erkenne, wo mein Glaube herausgefordert wird. Und ich sage, ja Gott, das ist so, ich mache das. Und Gott selber bietet sich an. Und er sagt ganz einfach, wenn du Glauben lernen willst und vertrauen, dann schau auf mich. Weil das bedeutet den eigentlichen Reichtum. Glaube an Gott, Vertrauen in den Herrn ist keine Dummheit, sondern ist der eigentliche Reichtum, den wir von Gott erhalten können. Und ich finde das hochspannend. Gott sagt, wenn du Glauben lernen willst, dann schau mich an. Entdecke mein Herz, entdecke mein Wesen. Entdecke, wer und wie ich wirklich bin. Und dann schau zu, wenn du das glaubst, dass ich bereit bin, meine Zusagen auch wirklich einzuhalten. Es gibt nur eine Bedingung, sagt Gott. Wir beide zusammen wollen etwas in dieser Welt bewegen. Und diese Basis, auf der das alles stattfinden kann, heißt ganz einfach Glauben und Vertrauen, sonst nichts. In Jakobus 1 sagt die Bibel, gehen wir mal auf den ersten Bibeltext. Ich lese mal so vor, der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt wird. Jeder Mensch denke nicht, dass er auch nur irgendetwas vom Herrn empfangen werde, denn er ist ein, und so steht es wörtlich da, er ist ein zweiseliger Mensch, griechisch übersetzt, unbeständig in allen seinen Wegen. Ein Zweifler empfängt nichts. Gott hat im wahrsten Sinne des Wortes für Zweifler nichts übrig. Wie kommt jetzt an so ein Zweifel in unsere Herzen, in unseren Verstand hinein? Das möchte ich kurz erklären. Und Gott hat mir gezeigt, dass es meistens oder sehr oft Gebetswünsche sind, die nicht erfüllt wurden. Man betet Gott und die Dinge werden nicht erfüllt, aus welchem Grund auch immer. Gott hat den Überblick sowieso. Unerfüllte Gebetswünsche. Da ist jemand krank oder ich bin selber krank, ich bete für mich oder bete für jemanden, der wird gar nicht gesund. Und das mache ich 2, 3, 4, 5 Mal und dann sage ich, ja gut, klappt nicht, bei mir nicht. Lassen wir mal sein. Und schon ist der Zweifel da an der Liebe Gottes, an der Treue Gottes, an den Zusagen Gottes. Und beim nächsten Mal habe ich Angst vor Enttäuschung, lass das Beten einfach sein. So, jetzt genug über Zweifel. Wie können wir jetzt den Zweifel stoppen? Ganz wichtige Frage. Ich habe lange darüber nachgedacht. Und die Antwort lautet ganz einfach. Hör auf damit. Ja. Ich höre schon, ne? Der hat leicht reden. Ist wirklich nicht so ganz einfach. Hör auf damit. Ich kann auch nicht einfach aufhören, Zweifel zu haben. Doch, kannst du. Und Gott bietet dir kein 10-Punkte-Programm an, wo du den Zweifel loslassen musst. Sowas gibt es nicht in der Bibel. Gott bietet gegen Zweifel sich selbst an. Gott sagt, das einzige Mittel für Glauben gegen Zweifel ist die Beziehung zu mir, sagt Gott. Fertig, das ist es. Und wenn du dicht bei mir bleibst, wenn du mich kennenlernst, wenn du weißt, wie ich wirklich bin, wenn du mein Wesen studiert hast, wenn du wirklich weißt, wer und was ich bin, dann werden deine Zweifel aufhören. So einfach ist das. Und je dichter man an Jesus dran ist und je mehr Zeit wir mit ihm verbringen und je mehr wir von seinem Wort in uns aufnehmen und je mehr wir im Gebet und Lobpreis uns für seine Gegenwart öffnen, desto klarer wird es, dass er an unserer Seite ist, sein Wort hält und Zweifel gibt es dann nicht mehr. Nahe zu Jesus. Das ist alles. Und wisst ihr was? Jeder kann das. Das ist total einfach. Ist doch beruhigend. Aber ich habe so manchmal den Eindruck, dass wir so verbildet sind und so kompliziert und so merkwürdig, dass uns die einfachen Dinge nicht so ganz von der Hand gehen. Wie lerne ich Gott wirklich kennen? Da habe ich ein schönes Beispiel gefunden. Wenn du theoretisch wieder Mühe hast zu erkennen, ob dein Ehepartner dich liebt, was machst du dann? Dann beauftragst du natürlich eine Agentur und die werden dann 27 psychologische Tests machen, irgendwie hinterrücks, damit der Partner das nicht merkt. Und dann, macht das jemand? Ich glaube nicht. Was machst du, wenn du herausbekommen willst, ob dein Partner dich liebt oder nicht? Dann gehst du ganz dicht an ihn heran. Ganz dicht. Und dann beobachtest du ihn. Wie gibt er sich? Was sagt er? Was macht er? Wie verhält er sich dir gegenüber? Und nach einem Tag echter Nähe weißt du, ja oder nein. Und genauso ist das mit Jesus auch. Zweifel und Unglaube verschwinden, je dichter du bei Jesus dran bist. Einfach. Und es gibt sogar jemanden, der dir dabei hilft. Das ist die liebenswerteste Person, die ich eigentlich kenne. Und ich lade euch ein. Mit mir in den Predigttext einzusteigen. Johannes 16, Vers 8 bis 11. Und wenn er gekommen ist, das Wort Gottes spricht hier vom Heiligen Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und wenn wir das Wort Welt hören, dann kommt in erster Linie zuerst einmal so der Gedanke, Welt, das sind doch die da draußen. Aber das stimmt in diesem Falle nicht, weil nämlich hier im Griechischen steht, die da draußen, griechisch steht hier Kosmos. Und im Kosmos sind alle enthalten, auch wir. Da steht Kosmos, nicht Welt. Welt ist eine Übersetzung ins Deutsche. Aber das ist der Kosmos. Da sind wir mit enthalten. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Und jetzt schauen wir uns mal genauer an, wovon der Heilige Geist die Welt, also uns, überführen will und wird. Das erste ist von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Wir haben hier eine etwas andere Übersetzung. Aber ich lese sie mal nach meiner Version vor, nach meiner Übersetzung, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und Gott lokalisiert diesen Punkt hundertprozentig. Denn das Hauptproblem, das wir als Christen haben, ist doch häufig der Unglaube, das Misstrauen, nicht davon überzeugt zu sein, dass Gott wirklich gut ist. Und dieser Unglaube, wo fängt er an? In unseren Gedanken. Und wenn du in einem Bereich diesen Unglauben entdeckst, diese Zweifel entdeckst, und ich glaube, da gibt es viele Christen, die so etwas haben, und ich habe das manchmal auch, sind wir nochmal ehrlich. dann finde dafür nicht eine Entschuldigung, sondern bring diesen Gedanken einfach zu Gott. Da steckt ein Beraubungsfaktor dahinter. Bring das wirklich ins Licht Gottes. Und dann sagst du ganz einfach, Gott, ich merke, dass mich dein Gedanke angreift. Der versucht mir dein Wort, deine Wahrheit aus meinem Herzen zu reißen. Und ich werde diesen Gedanken aber nicht weiter verfolgen. Und ich werde dagegen halten. Und ich denke, wir kennen alle 2. Korinther 10, Vers 5, den haben wir nicht auf dem Bildschirm, aber den sollte doch eigentlich jeder kennen. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Jeden Gedanken. Ich habe das vor einiger Zeit angefangen zu beherzigen und zu tun. Und ich muss sagen, es funktioniert tadellos, es funktioniert. Es ist wunderbar. Und dann sprichst du einfach das Wort Gottes dagegen. Das, was dir einfällt an Wort Gottes, was du auswendig kannst, was du gelernt hast. Von mir aus dem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln oder irgendetwas anderes. Was du weißt, sprich dagegen. Sag, das glaube ich, das ist der Glaube, den ich habe. Ich bin jemand, der Gott gefallen will, weil Gott so viel für mich getan hat. Und deshalb ist das Wort Gottes der Maßstab. Das Zweite, er überführt uns von Gerechtigkeit. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Was ist Gerechtigkeit? Und das Beispiel kennen wir, glaube ich, alle. Der Teufel kommt zu Gott und sagt, hör mal zu, da dein Kind da, guck mal da, Mann, Frau, wie auch immer, sündig, schon wieder, nicht geglaubt, kein Vertrauen in dich. Guck dir das mal an. Und wenn du ein gerechter Gott bist, dann musst du was dagegen unternehmen. Und dann steht Jesus auf und sagt, dafür habe ich bezahlt. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Und das ist die Gerechtigkeit, die du nur von Jesus bekommen kannst, ausschließlich. Und diese Gerechtigkeit kannst du dir nicht kaufen. Nehmen wir mal den 2. Korinther 5, Vers 21. Ja, da sagt uns Gottes Wort, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ich darf meine Sünde zugeben, ich brauche sie nicht verstecken. Bei Gott geht das sowieso nicht. Und dann ist Jesus da und er spricht mich gerecht. Das ist doch wunderbar. Lesen wir den dritten Teil des Satzes, da müssen wir noch einmal zurückgehen auf den vorherigen. Ja. Der Heilige Geist überführt uns nicht nur von Unglauben, nicht nur von Gerechtigkeit, sondern er überführt uns auch, und jetzt muss man genau zuhören, er überführt uns von Gericht. Haben wir doch eigentlich nichts mehr zu tun mit Gericht. Auch mit diesem Gericht, was hier gemeint ist, haben wir schon was zu tun. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und ihr Lieben, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, wir haben in einem bestimmten Bereich Unglauben und wir sagen, Herr, vergib uns unser Misstrauen, Herr, wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen deine Gerechtigkeit, wir brauchen deine Reinigung, wir brauchen dich, Herr. Dann sagt Gott, gebe ich dir gerne, kein Problem. Aber ich gebe dir noch was dazu. Nämlich, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Teufel, der Chef der bisherigen Welt, der Chef deines alten, vergangenen Lebens, der ist besiegt. Und jetzt bist du mit Jesus nicht nur ein begnadeter Sünder, sondern du bist mit ihm auf den Thron gesetzt, in seiner Herrlichkeit. Und von dieser Position aus, kannst du gegen Teufel, kannst du gegen Zweifel, kannst du gegen Sünde angehen und gegen das Böse angehen. Und der Teufel muss dich verlassen. Das ist doch das, was unser Leben als Christen ausmacht. Wir sind nicht länger irgendwelchen Trieben unterworfen. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind, sagt die Bibel. Und das ist die unglaubliche Wahrheit. Und durch unser Christsein tun sich plötzlich Dimensionen auf und Bereiche auf, die wir vorher niemals erkannt haben, gesehen haben, weil wir Sieger sind, weil wir Christus an unserer Seite haben, weil wir Überwinder sind, weil er überwunden hat. Und der Heilige Geist möchte uns permanent Dinge lehren, die das ausmachen. Wir stehen auf dieser Wahrheit des Wortes Gottes und da müssen wir auch bleiben. Aber Wahrheit, die wir hören, aber nicht glauben und dann nicht, damit nicht verinnerlichen und innerlich machen, die nützt uns gar nichts. Und deshalb hat Jesus doch gesagt, wenn ihr anfangt, mir wirklich zu vertrauen, dann ist ein anderes Leben für euch möglich. Jesus hat uns doch nicht befreit, um nette Leute aus uns zu machen. Jesus hat uns befreit, dass wir Himmelsbürger sein sollen. Und der Himmel beginnt schon hier und jetzt, nicht erst, wenn wir gestorben sind. Die Tür zum Himmel ist nicht der Tod, sondern die Tür zum Himmel ist Jesus. Und der Herr sagt, was ich dir geben will, ist eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, 17. Und du musst göttliche Gene in mich hineinbekommen. Und das passiert nur, wenn ich dir einen neuen Geist schenke, eine neue Beziehung zu mir, eine neue Persönlichkeit, die von Jesus erkauft ist und die den Jesus-Charakter in sich trägt. Und dieses Leben aus Christus, aus dem Wort, macht zum Schwerpunkt deines Lebens. Studier die Bibel, lies sie, guck mal, was Jesus dir zu sagen hat. Ich habe so viele Christen erlebt, die irgendwo ja immer gerne wieder ihre Sünden loswerden wollen. Und dann beten sie immer wieder um Vergebung und Herr, und ich habe es schon wieder gesündigt und so weiter. Aber viele dieser Christen wollen diesen Lebensstil nicht, den Lebensstil des Geistes, geführt durch den Heiligen Geist. Und das ist etwas, wenn wir das nicht wollen, das macht uns zu elenden Christenkreaturen. Die Menschen um uns herum, die schauen dann, guck mal da, der will mich zu Gott führen, der will mir zeigen, wie Gott ist. Bei dem sehe ich Gott nicht. Der ist zwar schrecklich religiös, aber ansonsten steckt nichts dahinter. Gibt's. Und was sagt Gott dazu? Was sagt Jesus dazu? Jesus sagt, deswegen bin ich doch gekommen. Du brauchst nicht so bleiben, wie du bist. Du darfst lernen, Gott zu vertrauen. Du darfst lernen, in meiner Gegenwart zu leben, aus meiner Realität herauszuleben. Und du musst lernen, das Böse, die Sünde und den Teufel zu besiegen, weil es ist einfach schon vollbracht. Bleib ganz dicht an mir dran, sagt er. Und da kommt so eine Gretchenfrage, die Leute mir oft gestellt haben, Herr Pastor, was ist, glaubst du denn, dass man hier auf Erden sündlos leben kann? Interessante Frage, ne? Glaubst du das? Wenn ich dann so auf mein eigenes Leben schaue, dann muss ich sagen, oder doch ja? Jesus hat das geglaubt. Warum? Woher ich das weiß? Er hat doch gesagt, wir sollen so werden wie er, oder nicht? Wenn das die Wahrheit ist, wenn wir so werden sollen wie er, dann werden wir doch sündlos. Ist ein spannendes Ziel. Ein spannendes Ziel. Ich glaube, wir haben uns alle schon Dinge angewöhnt, die mit der Herrlichkeit Gottes wenig zu tun haben. Und Gott sagt, genau daran arbeite ich dir, will ich arbeiten mit dir. Deswegen ist mein Heiliger Geist in dir. Heilig zu sein bedeutet doch heilig, abgesondert für Gott, sündlos. Und was wird der Job des Heiligen Geistes sein? Dich sündlos zu machen. Das ist sein Hauptziel, deswegen ist er da. Beim einen etwas länger, beim anderen etwas weniger lang. Bei mir dauert es ein bisschen länger. Aber dieses Projekt Gottes ist nicht zum Scheitern verurteilt, sondern ist immer mehr möglich, weil der Heilige Geist in uns wohnt und diesen Prozess andauernd immer wieder anschiebt. Was musst du tun? Auf sein Reden achten und sagen, ja, Herr. Du musst dem Heiligen Geist die Erlaubnis geben, dich und dein Leben zu verändern. Und hier liegt deine Verantwortung und deine Herausforderung. Ich komme zum Schluss. Jesus sagt, Lukas 10, Vers 9. Ja. Ich sah den Teufel wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und dann schließt Jesus an und sagt, siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über die gesamte Macht des Feindes. Die gesamte Macht des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Ihr Lieben, das ist das, was Gott uns für das Jahr 2026 mitgeben will. Wir werden auf Schlangen und Skorpione treten und das ist ein Beispiel für unsere Sorgen, für unsere Probleme, für unsere Nöte. Wir werden drauftreten. Wir werden alle Gewalt des Feindes niedertreten und nichts wird uns wirklich schaden. Glaubst du das? Kannst du nur glauben, wenn du wirklich dicht bei Jesus dran bist. Dicht bei Jesus. Weil da unser Glaube uns unglaubliche Dimensionen eröffnet. Und weil wir von dieser Position, vom Himmelsthron her, wirklich regieren können und aus der Kraft Gottes heraus leben können und dürfen. Wir glauben doch an einen auferstandenen Herrn. Das ist der Gott, dem ich diene. Und das ist der Gott, der dir gehört. Und das ist der Herr, der zu dir sagt, du bist was Besonderes. Und das ist der Herr, der zu dir sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und ich gebe dir meinen Heiligen Geist, damit du erkennst, wer und was und wie ich wirklich bin. Und dann trägst du diese oder fängst an, die Wahrheiten seines Wortes in dein Herz hineinzugraben und wahrhaftig aus Glauben zu leben. Der Sieg gehört uns und macht uns zu Überwindern. Auch zu Überwindern des Zweifelns und des Unglaubens durch unsere Nähe. Nur dadurch unsere Nähe zu Jesus Christus. Amen.